Sie reden ja auch von der einseitigen Wirtschaftslage, die es heutzutage weltweit gibt. In diesem Verhältnis wird ja auch oft von Knebelverträgen gesprochen, also von Verträgen, die den globalen Süden benachteiligen.
Also ich denke, dass das ganze Wirtschaftssystem ein Problem ist, das darauf ausgelegt ist, dass die einen, der globale Süden Rohstofflieferant ist und der globale Norden daran profitiert. Und ich denke, das Problem ist, dass man realisiert, dass man einen Blick dafür bekommt, für das Oben und Unten in einer Gesellschaft. Und da spielen dann auch diese globalen Verträge eine Rolle, die meistens nicht zum gegenseitigen Wohl abgeschlossen sind, würde ich sagen.
Als nächster Kritikpunkt tritt ja bei Ihnen die Organisationen, welche Label vergeben, wie zum Beispiel die für den fairen Handel und dann auch die Label an sich. Könnten Sie da einen kurzen Überblick geben über erstens die zertifizierenden Organisationen und die Label, die es gibt?
Ja, also es gibt von der FLO, der Fair Label Organization, ein Siegel, das in Deutschland der Verein Transfair vergibt. Das ist das in Deutschland das bekannteste Fairtrade-Siegel. Unsere Kritik an diesem Siegel ist, dass diese Siegelorganisationen mehr und mehr Eigeninteressen entwickeln und diese Eigeninteressen, weil sie dem Verbraucher suggerieren, dass der Verbraucher sich nicht mehr über sein Produkt informieren muss. Und durch diese Eigeninteressen bleibt halt vieles dann auf der Strecke. Ein anderer Punkt ist, dass diese Siegelorganisationen soziale Gerechtigkeit als teilbar auffassen. Sie handeln fairer gegenüber Menschen in der sogenannten dritten Welt, aber beispielsweise sind blind für Arbeitnehmerrechte in Deutschland, die hier zum Teil unter den Tisch fallen. Ein Beispiel dafür ist quasi der Anfang dieser Kritik, die wir haben. Die war 2006, als Transfair das Transfersiegel für einige Produkte bei Lidl vergeben hat. Und Lidl hatte gleichzeitig aber sehr große Probleme in der Öffentlichkeit mit ihren niedrigen Standards für ihre Arbeitnehmer und hatte durch dieses Transfersiegel quasi einen Medienkuh erreichen können, sodass Transfair Lidl bescheinigt hat, Lidl handelt jetzt fair, und Lidl hatte damit einen Marketing-Coup gemacht. Und das hat sich in der Folgezeit verschlimmert, diese Situation. Mittlerweile gibt es von den klassischen Fairtrade-Organisationen, Importorganisationen, wie die größte beispielsweise GEPA, El Puente oder DWP, die ihr ganzes Sortiment fast ausnahmslos ohne Transfersiegel anbieten, weil sie einfach befürchten, dass sie hier in ein Glaubwürdigkeitsproblem hineinkommen, wenn sie mit Unternehmen wie Lidl in einen Topf geworfen werden. Und das ist eine große Kritik, dass die Ansprüche, die Standards der Labelorganisationen zu gering sind.
Welche Kriterien gibt es denn genau dafür, dass ein Transfersiegel ausgegeben wird?
Die Kriterien, die für die Produzenten in der sogenannten dritten Welt aufgestellt werden, diese Kriterien variieren von Land zu Land und sind sehr unterschiedlich und werden auch immer wieder angepasst. Aber dazu gehört unter anderem, also ein Standard ist, dass ein Preisaufschlag gezahlt wird, aber auch beispielsweise verlangt wird, dass die Produzenten sich in Gewerkschaften organisieren sollen. Das funktioniert nicht immer, aber das ist so ein Wunsch, der von dem fairen Handel an die Produzenten herangetragen wird, dass es da halt auch eine Arbeitnehmerorganisation oder Organisation halt vorhanden ist.
In Ihrer Flugschrift sprechen Sie auch von den Schwierigkeiten beispielsweise kleinbäuerlicher Organisationen, dieses Label zu bekommen. Weshalb, wenn Sie ansonsten allen Anforderungen genügen würden?
Ja, der Das Problem ist, dass es eine Konkurrenzsituation gibt. Der faire Handel reproduziert das kapitalistische System quasi im Kleinen. Es gibt Probleme, die unter diesen einzelnen Produzentenorganisationen ausgetragen werden, um dieses begehrte Label zu bekommen. Weil es bedeutet ja immerhin einen Preisaufschlag auf die auf den Welthandelspreis, und somit ist das Siegel halt sehr begehrt. Und das führt dann wiederum in der Logik zu einer Konkurrenzsituation um dieses begehrte Siegel. Und der faire Handel hat nun mal gewisse Grenzen, die er immer wieder versucht, durch stetiges Wachstum einzuholen, was ja auch von den Apologeten dieses Wachstumsfortschritts angeführt wird. Wir sind noch nicht groß genug, aber das verschärft im Endeffekt nur noch diesen Run auf dieses Siegel und verschärft im Endeffekt dieses Ellenbogendenken, das in der kapitalistischen Gesellschaft unter der neoliberalen Globalisierung das Mantra ist, und das wiederholt der faire Handel dann im Kleinen wieder auf seiner Ebene.
Welche Eigeninteressen hat denn die Organisation, welche Label vergeben? Wie zum Beispiel die für den fairen Handel. Gibt es auch wirtschaftliche Interessen dahinter, ein Label zu betreiben?
Im Moment würde ich sagen, dass das Transfersiegel zu einem Unternehmenssiegel geworden ist, dass Unternehmen wie beispielsweise Lidl fair zertifiziert. Das ist ein reines Unternehmenssiegel, das die Unternehmen benutzen können, um ihre Marketingabteilungen damit zu füttern und auszugeben, wir haben auch Fairtrade-Produkte. Das lässt sich gut verkaufen, und darüber gibt es dann auch Lizenzgebühren, die dann halt an die Labelorganisation fließen. Und es gibt natürlich auch diesen Imagegewinn. Also wenn Sie sich einmal die Zahlen anschauen, die dieses Label vergibt, mittlerweile sind wir bei über 1 Milliarde Euro fair gehandelte Waren im Jahr. Und das sind Erfolgsaussichten oder Erfolgsberichte im zweistelligen Prozentbereich. Das kann sich schon sehen lassen, wenn man ein solcher Wachstumsfetischist ist.
Ein weiterer Kritikpunkt an Fairtrade-Produkten ist ja, dass sie das politische Interesse seiner Konsumenten zurückschreibt oder sie generell wieder als Konsumentinnen sieht, anstatt sie als gleichberechtigte Partner zu sehen. In dem Zusammenhang fiel auch die Aussage, dass die politische Auseinandersetzung mit den Handelsprodukten seit den 90er Jahren zurückgegangen ist. Weshalb denn?
Ja, das hängt mit diesen euphorischen Wachstumsberichten zusammen, weil man politische Erwägungen wie auch den Blick auf das Oben und Unten in einer Gesellschaft schlecht vermarkten kann. Revolutionäre Überlegungen lassen sich einfach nicht so gut vermarkten, wie beispielsweise das positive Bild von Engagierten auf beiden Seiten der Erdhalbkugel. Es gibt aber noch diese Produkte, die betont politisch sind. Es gibt beispielsweise Kaffee von den Zapatisten in Chiapas in Mexiko. Und es gibt auch andere Produkte, die immer noch betont politisch im fairen Handel sind. Deshalb würde ich auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern der faire Handel ist ein guter Ansatz, der aber auch kritikfähig, in der Eigenkritik fähig sein muss, das aufzunehmen, diese Kritik. Und wenn man sich anschaut, womit der faire Handel angefangen hat, dann wird einem auch ganz klar, wie weit der Abstand mittlerweile zu diesen zertifizierten Produkten geworden ist. Ich denke, dieser faire Handel hat als ethischer Konsum im 19. Jahrhundert angefangen mit den Abolitionisten, die Free Labor Stores eingerichtet haben, um Waren zu verkaufen, die bewusst nicht aus Sklaverei Produktionen in den USA hergestellt worden sind. Das war, denke ich, der Anfang oder ein wichtiger Anfang des ethischen Konsums. Und das sind dann die Wurzeln des fairen Handels, der sich dann in Deutschland wieder ins Bewusstsein gebracht hat in den 70er Jahren mit dem Café aus Nicaragua, mit den Sandinisten. Und dann bewusst wieder daran angeknüpft hat, um durch den Konsum ein politisches Statement zu geben. Und das, wenn man sich das vor Augen hält, dass diese politischen Erwägungen der Beginn des fairen Handels ist als ethischer Konsum. Und dann muss man einfach zugeben, dass diese durchgestylten Marketingprodukte, die man im Supermarkt findet, damit eigentlich nicht mehr viel zu tun hat.
Sie führen ja GEPA an als positives Beispiel. Könnte man das als positive Alternative darstellen zum Transfersiegel?
Die GEPA hat 2012 aufgehört, ihr Sortiment zu versiegeln mit dem Transfersiegel. Das war eine Entscheidung, die die GEPA nach langer Zeit gefällt hat. Die GEPA ist insofern ein positives Beispiel, dass die von den Importorganisationen, von den größeren Importorganisationen einen Betriebsrat hat. Was man eigentlich denkt, das könnte einfach mal Standard sein, dass man eine gewerkschaftliche Organisation etabliert in einem Unternehmen, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, fair, irgendwie fair in der Welt unterwegs zu sein. Und da kann man auch fair gegenüber den eigenen Mitarbeitern sein. Und insofern ist das ein positives Beispiel, dass die GEPA hier nicht nur gegenüber den Menschen in der sogenannten dritten Welt fairer handelt, sondern halt auch positiv gegenüber den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darstellt, indem sie halt einfach einen Betriebsrat haben.
Ein Zitat aus der Flugschrift ist: Der Kapitalismus mit menschlichem Antlitz ist nicht möglich. Was ist also eure Vision?
Also ich denke, dass der faire Handel schon ein sehr guter Ansatz ist. Aber er schützt einen nicht davor, weiterzudenken und nach neuen Möglichkeiten zu suchen, um eine Partizipation von allen Menschen an den materiellen und kulturellen Ressourcen einer Gesellschaft zu ermöglichen. Aber ich denke, der faire Handel ist ein guter Ansatz. Und im Übrigen würde ich es mit den Zapatisten halten, die sagen, fragend gehen wir voran. Und das impliziert dann auch, dass man über den eigenen Weg nachdenken muss. Und das ist ja schon viel wert und das machen wir auch gerade.
Sie haben jetzt selbst auch schon Marx als Beispiel dafür genannt, der sich auch schon viele Gedanken und Fragen zu diesem Thema gestellt hat. Jetzt sind aber eigentlich viele kirchliche Organisationen, von denen sie ja auch einige in ihrer Initiative dabei hat, davon nicht so begeistert, beziehungsweise es wird gesagt, dass Kommunismus und Kirche nicht zusammen bestehen kann. Was ist da Ihre Meinung dazu?
Also diese Diskussion hatte beispielsweise schon 1967 der Theologe Metz und Rahner mit dem tschechischen Philosophen Markovic mit dem Titel »Kann ein guter Christ Marxist sein?« Und ich empfehle jedem dieses Gespräch, das kann man nachlesen, dieses Gespräch sich einmal zu Gemüte führen. Das sind Diskussionen, die in Teilen der theologischen Diskussionen in der kirchlichen Bewegung schon sehr lange virulent sind. Und die zeigen, dass sich beispielsweise die Bewahrung der Schöpfung und Kapitalismuskritik nicht nur nicht ausschließen, sondern miteinander bedingen.